Stellt euch vor, ihr seid in einer fast ausweglosen Situation, unter großer Verfolgung. Von allen Seiten werdet ihr bedroht, Ungerechtigkeit, wohin ihr auch schaut. Ihr wisst nicht, ob ihr den Tag noch überlebt. Ihr seid der Brutalität von Gottes Hassern ausgeliefert. Eure Kräfte schwinden. Irgendwie könnt ihr Gott auch gar nicht spüren. Und dann kommt ein Bote und bringt euch einen Brief von Gott geschrieben. Und mit zitternden Händen macht ihr den Brief auf. Ihr lest ihn und euer Herz erfüllt sich wieder mit Hoffnung. Mit Gewissheit, mit Glaube. Das ist der Brief der Offenbarung. So dürfen wir den Brief der Offenbarung lesen und verstehen. Und wir werden uns heute mit der Einleitung dieses Briefes beschäftigen. Und ich bin so fasziniert von dieser Einleitung. Warum? Weil in diesen Versen 4-8 finden wir den Grund und das Ziel der ganzen Offenbarung. Es erinnert mich so ein bisschen an eine E-Mail, die ich schreibe. Da steht oben immer dieser Begriff Betreff. Da heißt es dann eben kurz, das reinzuschreiben, worum es geht. Das ist eine Zeile und man bekommt ja heute eine Menge von E-Mails und dann soll klar sein, worum es hier in dieser E-Mail geht. Und ähnlich ist es hier mit diesen Versen, die wir heute betrachten werden, eben auch. Hier entfaltet jetzt unser Herr seiner Gemeinde, worum es in diesem Brief geht. Ich möchte diese Verse lesen, die Verse 4-8, und ich bitte euch, dass wir uns dazu erheben. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Bitte setzt euch. Hier spricht Gott. Er erscheint hier in diesem Brief seiner Gemeinde. Und diese Einleitung beginnt mit Johannes, den sieben Gemeinden in Asien. Wir haben letztes Mal schon gehört, es geht hier wahrscheinlich um den Apostel Johannes, der schon das Johannes-Evangelium geschrieben hat, der die Johannesbriefe geschrieben hat und jetzt eben auch die Offenbarung verfasst hat. Und im Grunde genommen ist die Offenbarung eine Fortsetzung des Evangeliums. Das Evangelium beschreibt ja das Wirken und Dienen Jesu hier auf dieser Erde. Und in der Offenbarung wird uns das Regiment unseres Herrn Jesus vorgeführt. Johannes war eben aber auch der bekannteste und wohl auch aktivste Lehrer, Gemeindegründer und Apostel in dieser Provinz Asien, heutige Türkei, römische Provinz zu der damaligen Zeit. Und deshalb wurde er eben auch auf die Insel Patmos verbannt, weil man unterbinden wollte, dass er weiterhin diese Gemeinden gründete, stärkte und lehrte. Gerade in dieser Provinz war die Christenverfolgung sehr groß. Warum? Zu der Zeit herrschte Kaiser Domitian, der auf Nero folgte. Und wir wissen ja schon, wenn wir die Geschichte der Christen betrachten unter Nero, wie grausam sie dort verfolgt wurden. Den Tieren zum Fraß vorgeworfen, als Fackeln haben sie wurden sie angezündet, damit der Weg für den Kaiser erleuchtet wurde. Und Domitian, der litt unter Größenwahn. Er ließ sich als Gott anbeten und sein offizieller Titel hieß Herr und Gott. Er sah sich als Göttervater und Alleinherrscher der Welt an. Und in der Provinz Asien wurde er so stark verehrt. Man muss wissen, in den Provinzen, das war wie so eine Art Wettbewerb, wer huldigt dem Kaiser am meisten, diesem Gott der Götter. Und in Asien wurde sogar ein Tempel gebaut mit einer Riesenstatue zu Ehren des Kaisers Domitian. Man hat sich vor diesem Bild niedergeworfen, Opfer gebracht und es mussten alle teilnehmen. Auch die Christen wurden dazu gezwungen, an diesen Festen teilzunehmen. Und so können wir uns vorstellen, dass eben dieser Druck auf die Christen immens groß war. Dieser Tempel, der stand in dieser Hauptstadt Ephesus. Ephesus war sozusagen die Hauptstadt dieser Provinz. Und es ist interessant, wenn wir den Epheserbrief lesen, dass wir schon zu der Zeit des Paulus dort die Betonung darauf finden, wer der eigentliche König und Herrscher, der souveräne Gott ist. Weil es eben hier eine große Neigung dazu gab, die Menschen als Götter zu verehren. Interessant ist aber auch, obwohl jetzt in dieser Provinz so ein Götzendienst herrschte und so eine Christenverfolgung, dass dort viele Gemeinden waren. Mehr als 7 Gemeinden. Aber dieser Brief errichtet sich hier an 7 Gemeinden. Und hier stoßen wir zum ersten Mal auf diese Zahl 7 in Offenbarung, die uns noch einige Male begegnen wird. Übrigens nicht nur in Offenbarung, sondern auch in der ganzen Schrift. Wenn wir etwas genauer hinsehen, dann begegnet uns oft die Zahl 7. Sie wird auch als Gotteszahl bezeichnet oder als Vollzahl. Und somit, wenn hier die Offenbarung von den 7 Gemeinden spricht, spricht sie auch von der Vollzahl der Gemeinde Gottes. Von der ganzen, vollen Gemeinde Gottes. Einmal, dass die Gemeinde in Christus zur Fülle gebracht ist, aber eben auch die ganze Gemeinde Gottes angesprochen wird. Und somit gehören wir auch dazu. Und trotzdem ist es hier wichtig, und das ist mir auch wichtig zu betonen, wir sollten und wir müssen diesen Brief zuerst einmal so lesen, wie er auch gemeint ist. Nämlich er ist gerichtet an diese 7 Gemeinden, die später auch namentlich benannt werden in den Sendschreiben. Und unser erster Fokus sollte darauf gerichtet sein, was sagt Gott jetzt hier jeder einzelnen Gemeinde, die auch dort tatsächlich existierte. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir daraus für uns eine Anwendung und eine Lehre ziehen. Lass uns immer zuerst, wenn wir die Offenbarung lesen, zuerst uns einmal fragen, was sagt jetzt Gott der Gemeinde zur Laodicea oder Ephesus, um dann daraus für uns eine Lehre zu ziehen. Johannes den 7 Gemeinden, die in Asien sind, jetzt kommt ein Gruß. Von wem ist dieser Gruß? Und es ist herrlich, es anzuschauen und genau hinzuschauen, von wem ist dieser Gruß. Zuerst einmal heißt es hier, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist der gleiche Wortlaut, den wir schon in den Mosebüchern finden. Und zwar dort, wo Mose am brennenden Dornbusch Gott erscheint. Mose fragt ihn, wie ist dein Name? Wie lautet die Antwort? Ich bin, der ich bin. Im Wesentlichen ist es so, wie es auch hier beschrieben ist. Warum antwortet Gott immer so? Hier wird es auch deutlich, derjenige, der war, der ist und der kommt. Hier spricht derjenige, der schon immer war, und so wie er war, so ist er auch, so bleibt er auch. Und er wird sein Versprechen wahrmachen, dass er sein Reich aufrichten wird und zur Vollendung bringen wird. Er wird wiederkommen. Der ewige Gott, der Ursprung aller Dinge und das Ziel aller Dinge, dieser ewige Gott ist unveränderlich, auch wenn es aus menschlicher Sicht in gewissen Umständen manchmal anders zu sein scheint, weil wir einfach nicht diese Perspektive Gottes haben. Also hier spricht Gott, der Vater, er ist derjenige, der hier grüßt. Wie geht es hier weiter? Und die sieben Geister, die vor ihm stehen. Wieder die Zahl sieben, merkt ihr? Auch hier wieder die Zahl sieben als Vollzahl. Es gibt nur einen Geist, der diese göttliche Fülle besitzt, nämlich der Heilige Geist. Und damit uns das klarer wird, dass es hier auch gemeint ist, lass uns Sacharja aufschlagen, Sacharja Kapitel 4. Wir lesen die ersten sechs Verse und dann noch 10b dazu. Nämlich die Offenbarung, die deutet, macht ganz oft Hinweise auf das Alte Testament, auf die Propheten. Die Offenbarung benutzt oft die Sprache aus den Propheten. Und von daher ist es auch wichtig, dass wir es immer wieder hinzuziehen. Sacharja 4, 1 bis 6. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie ein Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Sehen wir eine ähnliche Beschreibung. Was siehst du? Genauso wie bei der Offenbarung. Man sieht etwas. Und ich sage, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume neben ihm, einen zur Rechten des Ölgefäßes und einer auf seiner Linken. Ich antwortete und sagte dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Scharen. Und jetzt 10b. Diese sieben sind die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Also dieser Gruß kommt einmal von Gott dem Vater, Gott dem Heiligen Geist. Und jetzt finden wir etwas ausführlicher beschrieben, die dritte Person des dreieinigen Gottes, Jesus Christus. Er wird hier als der treue, zuverlässige Zeuge der Wahrheit beschrieben. Und auch da deutet die Offenbarung wieder auf einen Propheten hin, nämlich Jesaja 55, 3 bis 5. Lass uns das auch mal aufschlagen, Jesaja 55, 3 bis 5. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn, ist die Rede von Christus, zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, und wird zu dir laufen um des Herrn Willen deines Gottes und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Und im Grunde genommen kann man das Kapitel weiterlesen, wo es noch weiter beschrieben wird, wie Jesus als treuer Zeuge und Herr aller Herren eingesetzt ist. Als treuer Zeuge wird er uns hier vorgestellt, aber auch als ein Sieger über den Tod, als der Erstgeborene der Toten und aufgrund seines Sieges derjenige, der zur Rechten des Vaters sitzt und als König über alle Könige regiert. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt. Diese Menschen dort, sie wurden vom Tod begleitet. Man kann sich das vorstellen, jeden Tag kam eine Nachricht, jetzt ist der Bruder oder die Schwester wieder hingerichtet worden. Der ist gestorben. Und der Tod war ihnen ganz nah. Und wie wichtig war es da, dass sie die Botschaft bekommen. Es grüßt euch jemand, der diesen Tod überwunden hat, der den Tod besiegt hat. Was bedeutet das, dass Christus den Tod besiegt hat und auferstanden ist? Und das lesen wir in 1. Korinther 15, die Verse 20 bis 28. Auch die werden wir uns vorhalten. Uns wird hier Christus vorgestellt. Dieser Christus, er grüßt die Gemeinde als einer, der auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Hier heißt es, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da, ja, durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Sehen wir hier? Gott ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und wenn man diesen Abschnitt so liest, dann denkt man, man ist in Offenbarung, nicht wahr? Und diese Menschen, die das gehört haben, und dazu gehören, dürfen auch wir gehören, wenn wir in so einer Situation sind, in einer Bedrängnis. Sie hören, Christus hat den Tod überwunden. Er ist auferstanden und so wie er auferstanden ist, da werden auch wir auferstehen. Das kann uns niemand nehmen. Und er wird herrschen. Denken wir an diese Worte, die Jesus damals sagte zu Pilatus. Oder zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, die ihn verhörten. Er wird jetzt fortan sitzen zur Rechten des Vaters. Und dann sind sie explodiert. Aber das hat an der Tatsache nichts geändert. Jesus Christus sitzt zur Rechten des Vaters als König aller Könige und er regiert. Und wie lautet jetzt dieser Gruß von diesem dreieinigen Gott? Gnade und Friede. Nicht Angst und Schrecken. Und das ist hier sehr wichtig, dass wir das beachten. Es kommt dieser Brief und das heißt, liebe Gemeinde, der dreieinige Gott wünscht euch Gnade und Frieden. Er bringt euch Gnade und Frieden, ganz unabhängig von dem, was um euch herum geschieht. Und es ist auch wichtig, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir wissen, seine Gemeinde, seiner Gemeinde gilt Gnade und Frieden. Wir lesen sehr viel Bedrohliches in der Offenbarung. Alles dieses Bedrohliche, was hier als Gericht Gottes beschrieben wird, trifft diejenigen, die nicht zu seiner Gemeinde gehören. Trifft die Feinde Gottes, die Feinde Christi. Aber seine Gemeinde wird voller Frieden sein, begleitet von der Gnade Gottes durch alle Zeiten hindurch. Und Christus möchte eben auch seine Gemeinde immer wieder daran erinnern, in mir dürft ihr Frieden haben, egal was um euch herum geschieht. Gnade und Frieden wünscht der dreieinige Gott. Wie ist das aber möglich? Dass wir als Menschen, die wir sündig sind, die wir verdorben sind, diesem Gericht Gottes entfliehen dürfen. Wir sehen, in der Offenbarung wird das Gericht Gottes ausgeschüttet über die Sünder, über die Menschen, die ihn nicht als ihren Herrn und Gott angebetet haben, anerkannt haben. Wieso können wir getrost sein, dass wir vor dieser Versuchung bewahrt werden oder in dieser Versuchung bewahrt werden, dass wir in dieser Zeit Gnade und Frieden erleben dürfen? Wie ist das möglich? Und die Antwort finden wir in dem Vers 5b bis 6. Dem ist die Rede von Christus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Dieser Jesus, der uns geliebt hat, wo wir noch Sünder waren, wo wir noch seine Feinde waren und dieses Gericht in vollem Maße verdient haben. Er hat uns so geliebt, dass er uns unsere Schuld vergeben hat, indem er das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Dieses Gericht, das uns galt. Er hat es getragen. Er hat den Zorn des Vaters auf sich genommen, damit wir jetzt adoptiert werden können. Wisst ihr, was es heißt, adoptiert werden von Gott? Christus, wenn er der König ist und wir zu seinen Brüdern gemacht werden, dann sind wir Königskinder. Hier steht geschrieben, wir sind zu Königen gemacht worden, oder man kann das ja auch übersetzen, zu Königskindern gemacht worden. Warum eigentlich? Könnt ihr mir die Frage beantworten? Warum darfst du dazugehören und ich? In Gottes Augen sind wir Königskinder und Priester. Priester heißt, Priester, das sind diejenigen, die vor ihm stehen, ihm dienen, vor seinem Angesicht treten dürfen, vor sein heiliges, gerechtes Angesicht treten dürfen. Ohne Angst haben zu müssen, dass sich sein gerechter Zorn entfaltet. Jesus nennt uns Brüder. Ist das nicht gewaltig? Und von daher kann man verstehen, warum Johannes jetzt hier ausbricht in einem Jubel und er sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit arm. Er fühlt sich das vor Augen. Das ist auch das, was wir beim Abendmahl immer machen, ja, dass wir uns das vor Augen führen. Diese Gnade, die uns zuteil geworden ist, durch Jesus Christus. Warum? Weil er uns erwählt hat aus freier Gnade und aus voller Liebe. Weil er wollte, dass wir in seiner Gegenwart leben dürfen. Unabhängig davon, was um uns herum geschieht. Und was bedeutete das für die Menschen damals und auch für die Menschen heute, die in Bedrängnis sind? Es bedeutet, du bist Gottes Kind. Und von diesem König aller Könige wirst du geschützt werden. Es kann dir nichts geschehen. außer das, was Gott auch will, das geschieht. Keiner kann dir auch nur einen Millimeter näher treten, als Gott es erlaubt. Du stehst unter Gottes Schutz. Und wenn wir das hohepriesterliche Gebet Jesu lesen, Johannes 17, da wird es deutlich, dass Jesus seine Jünger diesem allmächtigen Vater anbefiehlt. Herr, bewahre sie in deinem Namen. Sagt er, bis hierhin habe ich sie bewahrt. Und keiner ist verloren gegangen, sagt er dort. Und jetzt, sagt Jesus, jetzt befehle ich sie dir an. Es gibt keinen größeren Schutz, keine bessere Versicherung, keine bessere Garantie als den Schutz des allmächtigen Gottes, sicher zu wissen. Und die Leser, die haben es verstanden. Sie wussten, wenn ich doch Gottes Kind bin, wenn ich Königskind bin, wenn ich unter seinem Schutz stehe, dann komme ich auch an, dann werde ich durchhalten. Auch wenn es unter großer Bedrängnis ist. Und jetzt kommt im Vers 7 ein Siehe. Jetzt wird die Gemeinde fokussiert auf etwas. Siehe ist immer so, jetzt schau hin. Richte deinen Blick auf was? Siehe, er, Christus, kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Es ist so wichtig, dass Kinder Gottes in Bedrängnis, aber auch zu jeder Zeit, ihren Fokus auf das Wiederkommen Jesu gerichtet haben. Siehe, schau dorthin, schau nach vorne, schau auf die Zusage dieser wunderbaren Verheißung. Siehe, ich komme. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Und es ist hier auffällig, dass dieser Wortlaut ziemlich identisch ist mit dem, was Jesus selbst einmal seinen Jüngern sagte. Und somit wird die Gemeinde hier nochmal daran erinnert, was Jesus ihnen gesagt hat. Lass uns das mal aufschlagen. Das ist in Matthäus 24, die Verse 29 bis 31. Matthäus 24, das ist so gewaltig, der Text. 29 bis 31. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Ich habe mir in letzter Zeit häufig dieses Bild vor Augen geführt. Und je öfter ich mir das vor Augen führe, desto mehr fasziniert es mich. Stellt euch mal dieses Bild vor. Die Gemeinde Gottes im Ausharren, in der Erwartung des Herrn, aber unter großer Bedrängnis, unter großer Verfolgung. Und dann plötzlich, ganz plötzlich, erscheint Christus in den Wolken. Und keiner wird das übersehen. Keiner. Alle werden es sehen. Auf dem ganzen Erdball, in allen Ländern, in allen Ecken der Erde, wird dieses Zeichen des Christus gesehen werden. Er wird erscheinen in den Wolken, steht hier geschrieben. Das heißt erhöht. Und dann, wenn ihn alle sehen werden, wird es eine zweifache Reaktion geben. Die einen, die werden rufen, Halleluja, jetzt ist er da. Jetzt hat das Elend hier ein Ende. Und er hat sein Versprechen wahrgemacht. Und die anderen, die werden zusammenzucken. Warum? Weil sie erwischt worden sind, wie von einem Dieb in der Nacht. Dieser Dieb in der Nacht, von dem die Bibel redet, ist eine unangenehme Überraschung, oder? Der Dieb in der Nacht ist eine unangenehme Überraschung und es wird diejenigen treffen, die ihn nicht erwartet haben. Und dann steht geschrieben, er ist dort in den Wolken. Und dann sendet er seine Engel aus. Und dann werden zuerst die Toten auferstehen, verwandelt werden, ihm entgegengerückt werden in den Wolken. Und dann diejenigen, die noch auf der Erde sind, auch ihm entgegengerückt werden und in der Luft verwandelt werden. Und dann werden sie dort in der Luft, in den Wolken bei ihm sein. Und dann wird das Gericht über die Erde hereinbrechen. Dann werden die Schafe von den Böcken getrennt. Und dann wird seine Gemeinde erfahren, wie die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes aussieht. Das ist das, was hier beschrieben wird. Wir sehen, dass hier schon in der Einleitung die Gemeinde darauf fokussiert wird. Es wird der Tag kommen, wo ihr von diesem ganzen Elend befreit werdet und wo Gott sein Versprechen wahr macht und er euch zu sich nimmt. Und wo Johannes diese Botschaft so bekommt und sie aufschreibt, dann bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, Amen. Und auch wir dürfen sagen, ja, Amen. Komme bald, Herr Jesus. Gott, der Ursprung von allem ist, ist auch das Ziel aller Dinge. Er hat alles das, was wir jetzt sehen und was wir erleben, was wir von der Vergangenheit wissen, er hat das alles gewirkt und bewirkt. Wir sind auch auf dem Weg, aber er wird es auch zum Ziel bringen. Und das Ziel ist, dass alle Dinge zu ihm hinkommen. Mit anderen Worten, alles wird dazu dienen, dass er verherrlicht wird. Und von daher wird diese Einleitung abgeschlossen mit dem Vers 8, wo es heißt, ähnlich wie ganz am Anfang, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Er sagt, wir würden heute sagen, das A und das Z, ne? Der Anfang und das Ende. Niemand steht darüber. Niemand kann dazwischen funken. Niemand kann seinen Plan verändern. Derjenige, der Gott war, wo wir diese vielen Zeugnisse haben, wie er sich bestätigt hat, derselbe Gott ist auch heute. Er hat sich nicht verändert. Erinnert euch an die Begebenheit von Johannes dem Täufer. Die kam mir so in den Sinn und ich dachte, ja, so geht es uns doch auch häufig. Er hat doch dort gepredigt, wo Jesus kam und sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, wo Jesus kam. Er hatte klares Zeugnis, einen klaren Glauben. Und dann saß er im Gefängnis. Dann lässt er jemanden schicken zu Jesus und sagt, bist du derjenige, der kommen soll? Bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und sagen, Johannes, was ist los? Wisst ihr, was das ist? Das ist Bedrängnis. So sind wir. Wenn es uns an die Substanz geht, wenn es an unser Leben geht, dann kommen diese Zweifel auf. Wo ist Gott? Und so Johannes, bist du jetzt derjenige? Und interessant ist, wie Jesus antwortet. Er sagt diesen Jüngern von Johannes, sagt ihm, erzählt ihm, was ihr seht. Kranke werden geheilt, Wunder geschehen. Mit anderen Worten, Johannes, derjenige, den du gesehen hast, wo er zu dir kam, er ist derselbe geblieben, mit seinen Wundern, mit seiner Allmacht, mit seiner Herrlichkeit. Und genau darum geht es hier in der Offenbarung. Gottes Herrlichkeit wird uns hier offenbart. Schritt für Schritt seine Herrschaft über das Böse, dass er die Oberhand hat, wird uns hier Stück für Stück weiter entfaltet und entschleiert, so dass wir am Ende sagen können oder mit übereinstimmen können, wie es hier geschrieben steht. Ja, Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der war, der ist und der kommt, der Allmächtige. Amen.